Liebe Gäste, liebe Gemeinde, Titel der heutigen Predigt lautet: Ewige Verdammnis macht uns Gott die Hölle heiß. Ich habe das mal salopp formuliert. Es ist ja ein bisschen salopp, der Titel. Und zwar deswegen, weil ich einladen möchte, mitzudenken. Bei mir ist das so, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, jemand droht mir oder will mir irgendwie saftig ein von Karren geben, dann schalte ich ab, dann denke ich nicht mehr mit. Und ich sehe die Gefahr, dass wenn der Pastor nach vorne kommt und sagt, es geht heute um die Hölle, dass dann der ein oder andere da sitzt und sagt, tschüss, ich denke jetzt an was anderes. Und das sollte nicht passieren, denn eine Predigt, wo man nicht mitdenkt, die ist nutzlos, sinnlos. Darum lasst euch drauf ein, denkt die Gedanken mit, ihr könnt eure eigenen Schlüsse ziehen, wie ihr das wollt, das ist ja klar. Also deswegen der saloppe Titel, aber der Titel soll nicht verhehlen, dass es um ein ernstes Thema geht. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, Hölle, da kann es einem schon schaudern. Das bedeutet ja endgültige Verdammnis. Da gibt es Menschen, die sind in ihrem Leben absolut gescheitert. Nicht so mal punktuell oder vielleicht mal für eine kurze Zeit, sondern da fällt eine Klappe und es heißt absolut verloren, auf ewig, Hölle. Das Thema wiegt also tonnenschwer und es betrifft auf die eine oder andere Weise jeden von uns. Stehe ich vielleicht selbst in der Gefahr, in die Hölle zu kommen, fragt sich der ein oder andere. Andere haben da ein großes Vertrauen, sogenannte Heilsgewissheit, weil sie wissen, Gott ist mein Vater, Gott wird mich auf keinen Fall in die Hölle lassen. Trotzdem hat jeder von uns Menschen in seinem Umfeld, wo man Angst hat, dass die vielleicht dort reinkommen. Drohen meine Lieben abzurutschen in diesen finsteren Abgrund? Also dieses Thema beschäftigt jeden und es ist für niemanden angenehm, ganz egal, wo man steht. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wir so ein Thema gerne von uns wegschieben und die Hölle einfach leugnen. Sagen, das ist eine Fabel aus dem Mittelalter, hat sich die katholische Kirche ausgedacht, stimmt nicht. Oder wir klimatisieren die Hölle und sagen, naja, gibt schon, aber ist nicht so heiß, wie alle denken, wird nicht so schlimm werden, vielleicht eine kleine Läuterung nach dem Tod und dann geht's weiter, alles nicht so ernst. Das ist alles verständlich, aber wir wollen uns zunächst einmal fragen, wie realistisch ist denn das, dass es die Hölle eigentlich gar nicht gibt oder dass sie, ich sag mal, gar nicht so heiß ist, wie man denkt. Wenn man sich mit dem Thema befasst, stellt man ziemlich schnell fest, dass in nahezu jeder Kultur und jeder Religion auf dem Erdball es ein Wissen darüber gibt, dass es nach dem Tod so eine Art Hölle gibt. Ein verborgenes Wissen über die Hölle finden wir in nahezu jeder Kultur und Religion. Alle großen Religionen, also die Weltreligion, zeugen von einem Leben nach dem Tod und anschließend eben wartet dort entweder Bestrafung oder Belohnung. Ja, heißt nicht, dass diese Vorstellungen richtig wären, aber dieses Wissen, dass es da irgendetwas gibt und dass das nicht immer angenehm ist, das gibt es überall. Zum Beispiel im Islam, wer den Koran einmal gelesen hat, wird häufig darauf gestoßen sein, auf den Satz, die Ungläubigen wird Gott bestrafen, Jahannam ist ihre Strafe. Das ist der Höllenschlund im Islam, Jahannam. Oder das Judentum spricht vom Sheol, dem Ort der tausend Fragen. Gemeint sind die Fragen des Richters, der dich fragt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Warum hast du das falsch gemacht? Was hast du da gemacht? Warum hast du meine Gebote nicht befolgt? Im Buddhismus und Hinduismus, da sprechen sie vom Rad der Wiedergeburt. Da denken wir Westler jetzt ein bisschen naiv, ach, das klingt nicht schlecht, das nehmen wir. Werde ich wiedergeboren, vielleicht als Königin von England oder so, das ist ja nicht verkehrt. Aber so meinen die das nicht, muss man ganz nüchtern sagen. Sondern was die meinen ist, wenn du sündigst in deinem Leben, dann wirst du wiedergeboren als eklige Kakerlake. Ja? Und dann wirst du im Körper einer Küchenschabe Qualen, Höllenqualen leiden, es wird dir schlecht gehen und du wirst büßen für all das, was du getan hast. Also es ist nicht irgendwas Schönes, die Wiedergeburt im Buddhismus oder Hinduismus. Also alle fünf großen Weltreligionen bezeugen übereinstimmend, die Hölle existiert, in welcher Form auch immer. Ich sage nicht, dass sie das richtig wissen, wie das ist, aber dass es da irgendetwas gibt. Das weiß jede Religion und es zeigt, dass in jeder menschlichen Seele sich ein verborgenes Wissen befindet, welches sagt, Gott wird mich nach dem Tod richten. Da kommt etwas nach dem Tod auf mich zu. Ich muss mich verantworten. Jeder Mensch weiß, auch wenn er es verdrängt in seinem Inneren, ich trage Verantwortung für das, was ich tue. Unser Tun hat Konsequenzen. Was wir hier machen, hat Konsequenzen. Und das muss auch so sein. Stellt euch mal einen Staat vor, der ganz normale Gesetze hat, wie wir auch. Darfst nicht stehlen, darfst nicht jemanden umbringen. Aber es gibt auch Richter, die dann Urteile fällen, aber dieses Urteil wird niemals vollzogen. Es gibt keine Polizei, die dann jemanden ins Gefängnis steckt. Ein solcher Staat würde im Chaos versinken. Das Unrecht würde herrschen, jeder tut, was er will. Also könnte man sich fragen, wäre eine Welt ohne Hölle die bessere? Instinktiv würden wir sagen, ja, wäre ja nicht schlecht, aber diese Welt wäre vor allem eins, nämlich vollkommen ungerecht. Viele schlimme Verbrecher kamen in diesem Leben mit den Untaten davon. Nehmen wir nur mal Stalin, ein grausamer Diktator, hat Millionen von Menschen umgebracht, der ist in Amt und Würden gestorben. Hat einen Schlaganfall bekommen, vielleicht eine halbe Stunde gelitten und gemerkt, dass er stirbt. Aber diese Strafe ist ja nichts im Vergleich zu dem, was er angerichtet hat. Also eine Welt ohne ein Gericht nach dem Tod wäre vollkommen ungerecht. Gott hält Gericht nach dem Leben, das bedeutet vor allem, Gott schafft Gerechtigkeit. Er sorgt für Gerechtigkeit. Und das Urteil eines gerechten Richters muss auch vollzogen werden. Ansonsten hat es keine Bedeutung. Ansonsten herrscht Unrecht und das Böse. Also doch, Gott macht uns die Hölle heiß. Ist es so? Wir haben uns jetzt ja menschliche Überlegungen angestellt, so ein bisschen geguckt, was sagen andere Religionen. Jetzt wollen wir mal zur göttlichen Offenbarung kommen und uns anschauen, was sagt Gott eigentlich über dieses Thema? Macht er uns die Hölle heiß? Dazu lese ich euch zwei Bibelverse vor, einen aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Der alttestamentliche Text steht in Hesekiel 33, Vers 11. Beide Texte erscheinen auch über mir an der Leinwand. Heißt es, aber der Herr, der mächtige Gott, sagt, so gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum kehrt schleunigst um. Warum wollt ihr in euer Verderben laufen, ihr Leute von Israel? Wir sehen also, Gott ist kein Gott, der sich freut, dass irgendjemand in die Hölle kommt. Ganz im Gegenteil. Ja, er ist wie ein Vater, der ruft, kehrt um. Ich möchte nicht, dass auch nur ein einziger in die Hölle kommt und ins Verderben läuft. Ein neutestamentlicher Vers bestätigt genau dieses Gottesbild. 1. Timotheus 2, Vers 4. Da lesen wir, er, also gemeint ist Gott, will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also es ist falsch zu sagen, Gott macht uns die Hölle heiß. Es ist das Gegenteil richtig. Gott will uns vor der Hölle bewahren. Er ist wie ein liebender Vater, der darauf wartet, dass du zu ihm zurückkommst. Er wartet jeden Tag, damit sein verlorener Sohn heimkommt, sagt Jesus in einem Gleichnis. Er wünscht sich vom Herzen, komm zurück. Und das gilt für jeden von uns. Ganz egal, was wir gemacht haben, ganz egal, ob wir uns für wertvoll erachten oder für unwert, das ist völlig egal. Gott liebt jeden von uns bedingungslos. Und er möchte, dass niemand von uns in die Hölle kommt. Na, Herr Pastor, könnte man sagen, jetzt haben Sie sich aber in einen kleinen Widerspruch verwickelt. Sie haben aufgezeigt, dass es die Hölle gibt, weil jeder von uns ein Wissen davon hat, es ahnt, dass da nach dem Tod ein Gericht kommen muss, dass es auch moralisch notwendig ist, sonst wird hier alles ins Chaos rutschen. Also Sie haben aufgezeigt, dass es die Hölle gibt. Jetzt belegen Sie aus der Bibel, dass Gott aber nicht will, dass da irgendjemand reinkommt. Sie gehen ja aber davon aus, dass Gott allmächtig ist. Also das passt ja nun nicht zusammen, weil wenn er allmächtig ist, könnte er die Hölle ja abschaffen oder zumindest so weit runterkühlen, dass sie keinem schadet. Also wie passt das zusammen? Da ist ein allmächtiger Gott, der jeden von uns liebt und ich möchte, dass einer in die Hölle kommt und auf der anderen Seite, dass es sie gibt. Ich will das mit einer Geschichte erklären. Und zwar stellt euch vor, zwei Männer, die schon seit ihrer Kindheit dicke Freunde sind. Wir nennen den einen mal Tom und den anderen Kurt. Tom und Kurt waren zwei brillante Schüler. Die haben Einsen am Fließband produziert in der Schule und das haben sie auch ausgenutzt. Dann bei der Berufswahl haben sich richtig gute Jobs geangelt. Tom ist Banker geworden, ja, nicht so jemand, der da am Schalter steht bei der Sparkasse, sondern jemanden so mit Großraumbüro und Luxuslimousine und Millionen Euro, die er hin und her schiebt. Kurt hingegen, Jurastudent, hat seinen Einserabschnitt genutzt und ist Staatsanwalt geworden. Und eines schlimmen Tages nun, da flattert auf Kurts Schreibtisch eine Anzeige gegen Tom. Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Richtig schwer. Es wird bedeuten, wenn sich das erhärtet, dass Tom lange, lange ins Gefängnis muss. Kurt fängt an zu ermitteln und der Fall ist eindeutig, Tom ist schuldig. Was macht Kurt jetzt, sein bester Freund? Zwei Möglichkeiten wären ja denkbar. Entweder er sagt, ach, ich lasse das hier vom Tisch fallen, oh, ist da was vom Schreibtisch gefallen in den Papierkorb, naja, ich weiß ja nicht, was das ist, könnte die Anklageschrift gegen meinen Freund sein, muss aber nicht, ne? Ich gucke gar nicht erst nach. Sowas gibt es, das wäre denkbar. Andere Möglichkeit wäre, Kurt erlässt den Haftbefehl und dann kommt es vielleicht zu einer Gegenüberstellung und Tom sagt, Kurt, wir sind Freunde, ja, ich habe dich mit deiner Frau verkuppelt, wir waren schon im Sandkasten dicke, was machst du da, warum klagst du mich an? Und darauf würde Kurt vielleicht sagen, wenn er ein gerechter Mensch ist, würde er sagen, weißt du, Tom, was wäre das für eine Welt, in der man betrügen und lügen könnte, nur ohne bestraft zu werden, nur weil sein Freund der Staatsanwalt ist? Was wäre das für eine Welt? Es wäre eine Welt des Unrechts und der Gewalt. Es gibt ja solche Welten, solche Staaten, wo das Realität ist, wo der Präsident der Freund ist des Generalstaatsanwaltes und der Generalstaatsanwalt ist der Bruder vom Polizeichef. Aber das sind Unrechtsstaaten. Das ist ungerecht und Chaos herrscht dort. Gott steht vor einem ähnlichen Dilemma, wie es Kurt tut. Ja, er liebt uns, wir sind in gewisser Weise seine Freunde. Und trotzdem bleiben wir verantwortlich für das, was wir tun. Und es ist auch wichtig, dass unser Tun Konsequenzen hat. Wenn es das nicht haben würde, dann würde die Welt ins Chaos rutschen. Man könnte sagen, die Hölle ist in gewisser Weise der Preis der Freiheit. Gott gab uns einen freien Willen. Ja, wir können uns entscheiden für das Gute, für das Schlechte, für das Böse. Wir können uns frei entscheiden, aber Gott hielt auch an Recht und Gerechtigkeit fest. Wir haben die freie Wahl, aber wir müssen eben auch unsere Konsequenzen tragen. Denn Freiheit ohne Konsequenzen, ohne dass man Konsequenzen tragen müsste, das wäre die Hölle. Nicht nur für einige wenige, sondern für alle. Und das ist der Grund, warum ein allmächtiger Gott, der dich über alles liebt, der auch nicht möchte, dass nur ein einziger in die Hölle kommt, dass dieser allmächtige Gott trotzdem eine Hölle zulässt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Die Hölle, was ist das? Wir sagen ja umgangssprachlich, der befindet sich in der Hölle auf Erden oder auch, der hat sich eine Hölle auf Erden geschaffen. Da wollen wir mal ansetzen, um uns das ein bisschen vorstellen zu können, was das bedeutet, die Hölle. Wenn wir sowas sagen, der hat sich die Hölle auf Erden geschaffen, dann meinen wir, da hat sich jemand durch innere Zwänge und auch Entscheidungen selber zerstört. Es begann vielleicht so, er hat ein gewaltiges Defizit in sich gespürt. Da war diese Leere, dieses Loch. Und er hat versucht, diese Leere zu stopfen mit allem Möglichen und es hat nicht funktioniert. Und irgendwann hat er diese Leere versucht, mit Alkohol zu betäuben. Er hat immer mehr in dieses seelische Loch hineingegossen und daran ist zunächst seine Familie zerbrochen, ja, weil sie es nicht mehr aushalten konnte, weil er immer das Geld dafür verwandt hat. Schließlich ist er selbst zerbrochen, er hat sich und seine Welt zerstört und somit die Hölle auf Erden geschaffen. So könnte man Hölle definieren. Hölle bedeutet, ich zerstöre mich mit Ersatzgötter. Ja, jeder von uns hat diese Leere in sich. In einem gewissen Maße fühlt er dieses Defizit. Er möchte mehr geliebt werden oder wir möchten mehr geliebt werden. Wir brauchen mehr Sicherheit, mehr Geborgenheit. Und nur Gott kann das ausfüllen, dieses Defizit. Aber Gott ist natürlich nicht immer so verfügbar für uns. Zumindest kommt uns das so vor. Ja, das irgendwie ja, nicht so richtig griffig. Wir spüren seine Liebe manchmal nicht so. Und deswegen füllen wir das mit Ersatz. Aber keiner dieser Ersatzgötter kann auf Dauer meine Sehnsucht stillen. Und das bedeutet, dass wir langsam innerlich austrocknen. Wie vielleicht ein Schiffsbrüchiger, der auf einem Floß schwimmt im Meer und der Durst quält ihn und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und irgendwann kann er nicht mehr anders. Er muss das Salzwasser des Meeres trinken. Und dadurch verdurstet er nur noch schneller. Hölle bedeutet, ich verdurste, weil ich das falsche Wasser trinke, nämlich das Salzwasser der Ersatzgötzen, anstatt das lebensspendende Wasser des lebendigen Gottes. In der Hölle haben sich die Menschen endgültig entschieden, sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich entschieden, ich wende mich ab von der Quelle des Lebens. Ich sage Nein zu Gott. Und deswegen vertrocknen diese Menschen innerlich. Die Hölle ist wie ein Garten verdorrter Blumen. Einst wunderschön geschaffen zur Ehre Gottes, aber abgeschnitten und abgesondert auch durch eigene Entscheidung, abgesondert vom lebensspendenden Wasser, sind sie vertrocknet, verdorrt. Weder tot noch lebendig, ewig dürsten sie nach Wasser. Wenn wir die Evangelien uns anschauen, dann finden wir, dass Jesus relativ häufig über die Hölle spricht. Und er benutzt dafür unterschiedliche Bilder, eben auch dieses Feuer, um zu sagen, da ist ein Durst, unglaublicher Durst nach Leben. Und er kann nicht mehr gestillt werden, weil man sich entschieden hat, sich abzuwenden von der Quelle des Lebens. Er spricht von Kälte, ja, also keine Geborgenheit, keine Wärme ist da, die bei Gott zu finden gewesen wäre, aber von der man sich abgeschnitten hat. All das sind schreckliche Bilder und man fragt sich, warum muss man solche schrecklichen, brutalen Bilder verwenden? Jesus verfolgt mit diesen Bildern ein einziges Ziel. Jesus spricht von der Hölle aus einem einzigen Grund, nämlich damit du da nicht reinkommst. Das ist der Grund, warum Jesus immer wieder von der Hölle spricht. Damit du da nicht reinkommst. Es geht ihm allein um Warnung. Muss Jesus da so harte Worte benutzen, so eine düsteren Worte? Das ist ja angsteinflößend. Ja, da sitzt man schön im Einkaufszentrum, trinkt seinen Kaffee, hat den Vormittag geshoppt und dann noch den Nachmittag hat man auch noch Zeit. So richtig schön, wie man sich das vorstellt. Richtig schöner Samstag und plötzlich schreit da oder kommt da diese penetrante Sirene und übertönt die Hintergrundmusik. Und man denkt, oh, muss das sein? Muss das jetzt sein? Die Hintergrundmusik war viel, viel schöner. Plötzlich läuft da ein Feuerwehrmann vorbei, der brüllt, Feuer, Feuer, Feuer. Mensch, kann man sich unter Erwachsenen nicht vernünftig unterhalten, dass man ganze Hauptsätze bildet, anstatt irgendwelche Nomen da auszuschreien. Ja, dann kommt noch der Feuerwehrmann, der Polizist, der packt mich am Arm und schreit mich an, rense raus! Bleib mal locker, Alter, wir sind erwachsen, ja, man kann hier diskutieren. Alles unhöfliche Leute, diese Feuerwehrmänner und Polizisten. Sie sind unhöflich, aber sie meinen es gut. Und auch Jesus ist vielleicht manchmal unhöflich, wenn er über die Hölle redet, aber er meint es gut. Er warnt uns scharf, weil er unser Freund ist. Er sieht die Gefahr. Er sieht die Gefahr und deswegen benutzt er deutliche Worte. Er benutzt deutliche Worte, damit wir den Notausgang finden. Jesus zeigt auf diesen Notausgang. Er sagt uns, wie wir zurückkommen können zur Quelle des Lebens. Diese Lebensquelle ist verstopft durch unsere Sünden. Alles, was uns von Gott trennt, das sitzt auf dieser Quelle des Lebenswassers und hindert uns daran, dass wir unseren Durst dort stillen, wo es möglich ist. Aber durch Jesu Tod am Kreuz bietet uns Jesus einen Notausgang. Er bietet uns an, ich nehme deine Sünden auf mich. Ich befreie dich von dieser Blockade, dass du Zugang zu Gott hast. Ich befreie dich, damit die Lebensquelle wieder Wasser spendet. Am Kreuz macht Jesus den Weg zu Gott frei. Und wer darauf vertraut und wer sagt, Jesus, ja, ich möchte meine Schuld dir hinlegen und ich möchte Vergebung für meine Sünden haben, den nimmt Gott als Kind an. Und das bedeutet nichts anderes als, du hast Zugang zur Quelle des Lebens. Du darfst wieder trinken und deinen Durst stillen. Da ist eine einfache Entscheidung, die genügt. Eine einfache Entscheidung ist der erste Schritt, wenn ich mich wegwende von diesen Ersatzgöttern und sage, ich möchte in Richtung der Quelle des Lebens gehen. Das ist zunächst einmal einfach eine Entscheidung, dass ich sage, da ist die Richtung, in die ich unterwegs bin. Eine einfache Entscheidung, aber die müssen wir auch treffen. Das hilft nichts. Die kann niemand anders für uns treffen und die stellt sich auch nicht von alleine ein, sondern das müssen wir bewusst entscheiden. Zu dieser Entscheidung lädt uns Jesus heute ein. Er sagt, erkenne, dass du abgetrennt bist von der Quelle des Lebens und vor allem siehe die Gefahr, die dahinter steckt. Ohne Lebenswasser wirst du auf Dauer vertrocknen. Es mag sein, dass das noch ein paar Jahre, vielleicht auch 10, 20 Jahre gut geht, dass man sich da mit irgendwelchen Ersatzsachen über Wasser hält, aber in der Ewigkeit wird das niemals tragen. Ohne das Lebenswasser vertrocknen wir. Doch das Evangelium zeigt uns auch den Notausgang, den Ausweg. Es gibt den Ausweg. Gott reicht uns die Hand und er sagt, ich will deine Sünden vergeben. Alles, was dich von mir trennt, das nehme ich hinweg. Und darum wende dich mir zu und komme zurück zu mir. Gottes Hand ist ausgestreckt. Ergreife diese Hand. Gottes Arme sind weit geöffnet. Lasst uns hineinlaufen in diese Arme. Lebendiges Wasser trinken und leben. Amen.